Hallo und herzlich willkommen zur 18. Folge von Algo2Go Hashtag Klausurrelevant mit Niklas.
Hallo.
Und mir, Laura. Hallo. Wir wollen euch heute was zum Thema Verschlüsselung erzählen und da einerseits genau auf den RSA-Algorithmus eingehen und andererseits auf, ich habe es schon wieder vergessen.
Den Diffie-Hellman Handshake.
Ja, genau. Und wir fangen einfach direkt mal mit dem Thema Verschlüsselung an, weil ich denke, das ist was, wo jeder auch selbst sogar einen persönlichen Bezug dazu hat. Niklas, hast du als Kind mal versucht, geheime Nachrichten zu schreiben, also irgendwie deine Nachrichten an Freunde zu verschlüsseln oder so?
Ganz sicher, aber das waren halt sehr, sehr einfache Verfahren, sag ich mal. Also bei mir beschränkte sich das dann entweder darauf, einfach das Gegenteil zu schreiben oder zu sagen, was ich meine. Das ist natürlich nicht so clever.
War ein bisschen lustig.
Ja, andererseits Spiegelschrift ist natürlich auch ganz blödes Verfahren, was man auch einfach wieder entziffern kann mit dem Spiegel, aber ja, so kann man es
auf jeden Fall auch gemacht. Und ich weiß nicht, ob ihr das auch gemacht habt, aber es gab doch auch noch immer diese Geheimtinte mit Zitronensaft oder so,
oh,
was
ja,
man dann im Backofen machen konnte und so. Also bei uns war es auf jeden Fall schon ein Thema.
Ja. Also mit dem Zitronensaft habe ich auch mal gesehen. Ich weiß nicht, ob ich es selber jemals gemacht habe. Ich glaube aber schon.
Ach, wir auf jeden Fall. Ich bin mir gar nicht mehr so sicher, wie gut das funktioniert hat. Aber
ja, ich glaube, bei mir war das Ergebnis eher enttäuschend dann immer. Aber angeblich geht's ja.
Auf jeden Fall ist es eigentlich ein ganz menschliches Bedürfnis, irgendwie Nachrichten zu verschlüsseln und geheim zu halten. Man hat das schon als Kind. Das gibt es auch schon immer in der Geschichte und auch, ja, insbesondere später im Leben kann es auch Nachrichten geben oder so, bei denen es noch viel wichtiger ist, dass die geheim bleiben oder Daten oder so, die man eben gut verschlüsselt haben möchte. Und deswegen ist Verschlüsselung ein interessantes Thema und deswegen wollen wir uns heute damit beschäftigen. Und wir fangen mal ganz einfach an und zwar mit einer Verschlüsselung, die vielleicht auch viele kennen. Und zwar ist es so ein Buchstabenshift. Also man könnte sich vorstellen, eine Verschlüsselungsmethode ist, ich habe jetzt irgendwie eine Nachricht, irgendeinen Satz und vielleicht dieser Satz ist geheim, ist meine Nachricht. Und jetzt frage ich mich, wie kann ich jetzt diesen Satz so verschlüsseln, dass jemand, der den zufällig liest, den nicht direkt versteht. Und eine Möglichkeit, wie gesagt, ist dieser Buchstabenshift. Und was ich dabei machen würde, ist, ich würde mir jeden Buchstaben der Nachricht einzeln angucken und den um eine bestimmte Zahl weitershiften. Und was jetzt diese Zahl ist, das wäre sozusagen wie so mein geheimer Schlüssel. Also sagen wir jetzt einfach mal, es wäre 4. Ich fange jetzt mit einem D an, dieser Satz, ne, D. Also müsste ich gucken, E, F, G, H. Das heißt, mein erster Buchstabe von meiner Geheimnachricht wäre dann H. Und der zweite Buchstabe war ja I und dann J, K, L, M. Das heißt, H, M wären jetzt sozusagen die ersten beiden Buchstaben von meiner Geheimnachricht. Und so könnte ich jeden einzelnen Buchstaben von der Nachricht sozusagen chiffrieren, wenn man so will, und eine geheime Nachricht erzeugen, die ich Niklas senden könnte. Und ja, was könntest du dann damit tun?
Ja, wenn ich den Schlüssel kenne, dann weiß ich sofort, was ich zu tun habe. Ich muss einfach jeden Buchstaben quasi zurückschiften um 4 Positionen. Das funktioniert, ja, in dem Sinne ist es ganz einfach anzuwenden, diese Cäsar-Chiffre, so nennt man die auch, weil Julius Cäsar, der römische Eroberer, der hat das auch schon benutzt zu seiner Zeit. Das Ding ist, das ist halt kein sehr effizienter oder kein sehr sicheres Verfahren, einfach weil man kann diese Cäsar-Chiffre auch knacken dadurch, dass man einfach jeden Shift ausprobiert. Es gibt, wenn man ein Alphabet hat von 26 Buchstaben, das ist, trifft ja auf das lateinische Alphabet zu, beziehungsweise ich glaube, die haben noch kein U gehabt, aber im Großen und Ganzen hatten die halt eine sehr begrenzte Auswahl an Buchstaben und man kann einfach jede ausprobieren und dann ist man durch. Das wäre dieser Brute Force Attack, um dieses Chiffre zu knacken. Man kann das auch ein bisschen schlauer sogar machen und sich anschauen, ja, welcher Buchstabe kommt sehr häufig vor in dem chiffrierten Text. Und wenn es dann zum Beispiel, sag ich mal, das V ist oder so, dann, und wir wissen aber, dass es zum Beispiel ein deutscher Text ist, dann ist, wenn der V der häufigste Buchstabe ist, ist es wahrscheinlich irgendwie ein A oder ein E. Also ein Vokal vermutlich. Und auf diese Weise kann man auch diesen Shift schneller vielleicht entdecken, wenn man einen genügend langen Text hat und von dem man die Sprache schon weiß.
Das heißt, man braucht irgendwie ein bisschen bessere Verfahren, um Nachrichten wirklich geheim halten zu können.
Genau, es gibt noch ein Prinzip, was wir vielleicht vorher ansprechen sollen. Das ist einmal dieses Security by Obscurity oder Security through Obscurity. Also Sicherheit durch Obskurität, Sicherheit durch Unklarheit, könnte man auch sagen. Das ist so ein Prinzip, was wir nicht haben wollen normalerweise, ist, wo quasi die gesamte Sicherheit des Systems darauf basiert, dass einfach die Person, also der Man in the Middle oder Woman in the Middle, dass die das Verfahren einfach nicht kennt. Wir wollen normalerweise immer so ein Sicherheits- und Kryptosystem haben, was darauf beruht, dass der Schlüssel geheim bleibt, nicht dass das Verfahren geheim bleibt. Und das ist für die Verschlüsselungsverfahren, die wir heute noch vorstellen, ist das auf jeden Fall der Fall. Ja, bei der Caesar-Chiffre bringt das nichts, dass der Schlüssel geheim ist, weil man den, wie gesagt, durch Ausprobieren sehr einfach knacken kann.
Aber wenn man da zum Beispiel nicht weiß, dass das Verfahren so ein Buchstabenshift ist,
genau,
dann ist es ja schon mal schwerer herauszufinden, wie es...
Genau, also bei der Caesar-Chiffre kann man sich nur darauf verlassen, wenn die Leute nicht wissen, wie diese Caesar-Chiffre funktioniert, dann ist das Verfahren irgendwie noch einigermaßen sicher. Aber ja, sobald man das Verfahren kennt, und das ist halt ein sehr naheliegendes Verfahren natürlich, ist das sehr, sehr einfach zu knacken.
Und ein ganz bekanntes Verschlüsselungsbeispiel aus der Geschichte ist ja noch die Enigma, ne?
Genau.
Und da ist es ja, also ich bin da schlecht informiert, aber wenn ich mich recht entsinne, auch so gewesen, dass das sozusagen diese Konstruktion von dem Gerät total lange total unklar war. Also das hatte dann schon nochmal auch einen Schlüssel, aber es war auch ein bisschen dieses Security by Obscurity, wie du es jetzt genannt hast. Also es war auch ein bisschen so, dass man eben einfach gar nicht verstanden hat, was haben die da für ein Verfahren, was die auf die Nachrichten anwenden.
Ja, oder? Genau. Also das war, glaube ich, eine Weile unbekannt. Dann gab es, glaube ich, also gibt es eine Person, die nicht, dessen Namen ich leider jetzt auch nicht kenne, die sehr viel Vorarbeit geleistet hat, das zu knacken. Das war irgendein polnischer Mathematiker. Und als ja, irgendwann sind auch diese Unterlagen dann zu Alan Turing gekommen und die sind ja dann mit quasi berühmt geworden, dass die diese Turing-Bomb, also die Turing-Bombe gebaut haben, mit dem die Enigma am Ende knacken konnten. Aber genau, bevor diese Enigma nicht irgendwie aus deutscher Hand in britische oder polnische oder ja, alliierte Kräfte irgendwie gelangt sind, wussten die natürlich auch überhaupt nicht, was zu tun ist. In dem Fall war es noch so ein Obscurity und der Key war dann im Prinzip diese Position der Kabel und der Rotoren, die in dieser Enigma vorkamen. Ne, das ist dann quasi der Schlüssel gewesen und den zu knacken, das war nochmal deutlich schwieriger. Aber naja, die Deutschen haben auch ein paar Fehler gemacht, wie es dann doch am Ende oder heutzutage wäre es einfach, das zu knacken tatsächlich.
Ja, da gibt es auch, glaube ich, einen Film drüber, ne? Irgendwie.
Oh ja, ist richtig. Es gibt noch den, ist auch ein guter Film, finde ich. Also Alan Turing ist natürlich für einen Informatiker sowieso ein Idol. Jetzt muss ich überlegen, wie hieß er denn nochmal, der Film? The Imitation Game.
Ah ja, richtig.
Das ist also, habe ich auch auf DVD.
Sehr gut. Ja, dann lass mich mal kurz überlegen. Können wir direkt jetzt zu den Verschlüsselungsverfahren kommen, die wir vorstellen wollen, ne? Und wir wollten dann mit dem RSA-Verfahren anfangen. Und das ist ein bisschen anderes Verfahren als die Verfahren, über die wir bisher geredet haben. Das ist nämlich ein Verfahren, was total allgemein bekannt ist. Das steht auf Wikipedia, also es ist jetzt keine Security by Obscurity. Also jeder weiß genau, wie dieses Verfahren funktioniert. Und trotzdem funktioniert es, weil da sozusagen ganz schöne Mathematik dahinter steckt, wenn der Schlüssel geheim gehalten wird. Und um das Ganze mathematisch erklären zu können, brauchen wir eine Sache, ein mathematisches Konzept, was wir vielleicht ganz kurz einführen wollen noch. Und zwar kennt man das vielleicht noch aus der Grundschule, dass man damals so Teilen mit Rest gemacht hat. Dass man irgendwie gesagt hat, ich weiß jetzt nicht, aber 10 geteilt durch 4 ist 2 Rest 2 oder so. Und wenn wir stellen uns jetzt vor, dass wir so ein, wie hast du das genannt? Ich hätte jetzt gesagt, einen Körper haben. Ich weiß nicht, ob das richtige Wort ist, ein Ring, mehr oder weniger. Also wir haben sozusagen
Restklassenring,
Ein Restklassenring. Wir haben jetzt nur die Zahlen 1, 2, 3 und 4 und danach geht es quasi wieder bei 1 los. Das heißt, jede Zahl kann ich mir sozusagen in diesem Restklassenring vorstellen, indem ich mir so vorstelle, dass ich so um die Uhr gehe. Also wenn ich jetzt zum Beispiel 10 habe, dann würde ich 1, 2, 3, 4 und dann 5 wäre dann wieder 1 und so weiter, bis dann die 9 wieder die 1 wäre und die 10 dann die 2. Und deswegen Rest 2 ist dann sozusagen genau die Zahl, auf die wir die Zahl in diesem Ring abbilden würden. Das ist jetzt ein bisschen verwirrender erklärt, als ja, es vielleicht nötig ist.
Es ist nicht ganz korrekt, was du sagst. Also man hat, wenn man die 0 und dann eben die, also wenn man durch 4 teilt, dann hätte man die 4 nicht, dann hätte man die Zahl 0, 1, 2, 3 sozusagen.
Richtig, ja, stimmt. Okay, aber das ist in Ordnung.
Ja.
Und ich habe vorhin gedacht, dass das eigentlich schon das perfekte Beispiel ist, was du gesagt hattest bei diesen Buchstaben. Weil da hast du ja gesagt, man kann ja gar nicht so viele verschiedene Shifts machen, weil man könnte ja A shiften auf B, C, D und so weiter. Also bis man kann sozusagen maximal 25 Buchstaben, sage ich jetzt mal, shiften. Wenn man 26 mal shiften würde, wäre A wieder bei sich selbst. Und wenn ich 27 mal shiften würde, dann kann ich auch stattdessen nur einmal shiften. Also das wäre sozusagen ja auch so ein Beispiel für so einen Ring, wo dann die 27 eigentlich wieder der 1 entspricht und die 26 der 0 und man dann genau so hochzählen könnte. Okay. Genau, also das ist sozusagen ein Konzept, was wir gleich brauchen werden, um den RSA-Algorithmus zu erklären. Ja, vielleicht ganz kurz historisch, der wurde 1977 von 3 Leuten am MIT entwickelt, und zwar von Shamir und Adelman. Und 2000 ist das Patent erloschen. Und das ist ein Verfahren, was vielleicht nicht 1:1 so, aber zumindest in leicht abgewandelter Form auch in der Tat real benutzt wird, ne? Ich kenne das vor allen Dingen aus Git, also aus sowas wie Dropbox, nur nur ein komplizierter mit der Konsole. Also irgendwie so ein Programm, wo man gemeinsam Dokumente bearbeiten kann, was natürlich viel mächtiger ist als Dropbox, weil das verschiedene, wenn Niklas und ich gleichzeitig arbeiten, die Sachen auch mergen kann. Und da muss man immer so einen RSA-Key hochladen, damit man auf die Dateien zugreifen kann.
Ja, das, diese Identifikation. Ich glaube, etwas naheliegender quasi für die meisten Zuhörerinnen und Zuhörer von uns wäre noch Verschlüsselung von E-Mails einfach. Da gibt es dieses Verfahren PGP, Pretty Good Privacy heißt das. Ja, das kann man sich normalerweise einfach als so ein Add-on für Thunderbird oder Outlook kann man sich das irgendwie auch installieren. Und das benutzt eben auch dieses so ein RSA-Key-Verfahren. Was da relativ interessant ist, es hat 2 Schlüssel. Also wir haben ja bei der Cäsar-Schrift hatten wir 1 Schlüssel. RSA hat jetzt 2 Schlüssel. Einer davon ist öffentlich und einer eben privat. Den privaten, ja, den sollte ich auch tunlichst privat behalten. Der öffentliche Schlüssel ist aber, den kann man einfach auf seine Website stellen oder bei Reddit posten oder wo auch immer. Das ist dann immer egal. Die Idee ist, dass man diesen öffentlichen Schlüssel, dass ein Sender einer Nachricht diesen öffentlichen Schlüssel benutzen kann, um eine Nachricht zu verschlüsseln an denjenigen, der den passenden privaten Schlüssel dazu hat.
Genau, und wie man diese öffentlichen und privaten Schlüssel erzeugt, dazu wollen wir gleich kommen. Davor wollten wir vielleicht noch ganz kurz erzählen, was eine Einwegfunktion ist. Und zwar kann man sich nämlich gleich vorstellen, dass das was ist, was man irgendwie im Zusammenhang Verschlüsselung gut gebrauchen kann. Eine Einwegfunktion ist eine Funktion, wo man in die eine Richtung das Ganze gut berechnen kann, aber aus dem Ergebnis kann man ganz schlecht sozusagen wieder rekonstruieren, was man davor hatte. Also ein Beispiel dafür wäre, wenn man 2 Primzahlen hat und man multipliziert die, das kann man relativ gut machen. Also wenn ich einfach 2 Zahlen habe, ich weiß, die sind Primzahlen, ich multipliziere die, kriegt der Computer hin, hat dann eine Zahl. Und wenn ich jetzt aber diese Zahl wieder zurück in Primfaktoren zerlegen müsste, dann wäre das super kompliziert. Da muss ich halt dann alle möglichen Primfaktoren einfach durchprobieren, bevor ich die richtigen habe. Und sowas würde man irgendwie eine Einwegfunktion in diesem Zusammenhang nennen, weil man eben nur den einen Weg gut gehen kann und den Rückweg nicht. Zum Beispiel bei diesem Cäsar-Schrift, da hat man ja eigentlich quasi +4 gemacht und der Rückweg -4, der ist genauso leicht. Also das wäre keine Einwegfunktion.
Genau, das ist vielleicht auch noch interessanter Funfact jetzt sozusagen noch zu wissen, dass so eine Einwegfunktion, dass die wirklich existiert, dass das wirklich, ja, dass es eine Funktion gibt, die sowas kann, dass diese Primzahlfunktion, die du gerade beschrieben hast, dass 2 Primzahlen zu multiplizieren, dass das eine Einwegfunktion ist. So eine Funktion kann nur dann existieren, wenn p ungleich np ist. Das hatten wir irgendwann schon mal im Podcast. Ja, dass tatsächlich diese Probleme, die bei denen sich Lösungen leicht verifizieren lassen. Das geht ja auch wieder einfach hier. Also man kann, die Verifikation ist quasi diese Einwegfunktion wieder anzuwenden, also zu gucken, die zwei Primfaktoren, wenn man die multipliziert, kommt ich da wirklich wieder auf die Zahl raus. Das ist einfach. Aber an diese beiden Primfaktoren zu kommen, das ist schwierig, vermutlich.
Okay, ja, also davon gehen wir, glaube ich, in dem ganzen Zusammenhang Verschlüsselung aus, weil sonst wäre es schwierig, überhaupt irgendwas zu verschlüsseln, ne?
Ja, also mit den aktuellen Verfahren, RSA ist ja schon so ein quasi, ja, State of the Art, könnte man sagen. Das würde, wenn P ungleich NP, wenn P gleich NP wäre, dann kann man das auch in die Tonne hauen, sozusagen.
Ja. Also lass uns jetzt mal versuchen zu verstehen, wie RSA funktioniert oder was vielleicht so eine ganz, ganz grobe Grundidee davon ist. Könnte uns so einen Einblick der kleine Satz von Fermat geben. Was sagt er denn? Weißt du das?
Ich muss es aus dem Tiefen meines Gedächtnisses jetzt rausgraben, aber ich denke, es ist, wenn wir eine Primzahl haben,
ja,
eine Primzahl P, und irgendeine Zahl A, die kleiner ist als P,
ja,
und dann einfach sagen A hoch P, mhm, und das wieder modulo P, mhm, das ist A.
Genau, das ist jetzt nochmal dieses Modulo.
Ja, das Modulo ist genau dieser Rest, der bei der Division mit Rest übrig bleibt sozusagen. Also wenn ich jetzt, ja, was du gerade hattest, 10 durch 4 mit Rest ist einfach 2 mit Rest 2. Und dann, mhm, dieses Modulo gibt uns dann genau diese zweite Komponente, also den Rest von dieser ganzzahligen Division.
Okay, das heißt, wenn ich sozusagen, genau, das heißt, A hoch P ergibt mir wieder A. Das heißt, so kann ich jetzt erstmal nicht verschlüsseln, ne? Weil wenn ich jetzt meine Nachricht nehme, ich nehme die hoch die Primzahl, würde einfach wieder meine Nachricht rauskommen am Ende. Aber wenn ich mir jetzt rein theoretisch nur mal vorstellen könnte, das geht ja gerade bei einer Primzahl nicht, aber ich kann die in zwei Faktoren zerlegen. Und der eine ist P und der andere ist Q. Ich kenne den einen, du kennst den anderen. Und dann rechne ich jetzt A hoch P, gibt dir das Ergebnis. Und du rechnest dann A hoch Q, dann kriegst du wieder A raus, ne?
Ja.
Also, und für mich ist so ein bisschen, also RSA, wir werden da gleich nochmal im Detail drauf eingehen, aber das ist vielleicht so ein bisschen die Idee, dass man hat so ein Modulo, das ist dann in dem Fall von RSA wieder noch eine andere Zahl, und man hat sowas, dass man die Nachricht hoch irgendwas nimmt. Also ich nehme erstmal meine Nachricht hoch irgendwas, gebe das Ergebnis dann weiter an Niklas, und der nimmt es dann hoch, diesen öffentlichen Schlüssel, und kommt dann am Ende wieder mit der Originalnachricht raus.
Andersrum.
Genau, andersrum.
Ja.
Genau, andersrum. Du schickst mir die Nachricht und ich muss es dann mit meinem privaten entschlüsseln, ja. Okay. Das heißt, jetzt könnten wir eigentlich zum Verfahren kommen, oder?
Ja, es gibt im Prinzip, wir haben es gerade schon verschlüsseln und entschlüsseln, haben wir es gerade schon ein bisschen erklärt. Gehen wir vielleicht gleich nochmal etwas anders nochmal drauf ein, aber die Schlüsselgenerierung, ja, ist vielleicht das Interessanteste eigentlich auch an dem ganzen Verfahren.
Mhm. Also wir haben ja schon gesagt, es gibt sozusagen einen öffentlichen Schlüssel und einen privaten Schlüssel, und man nennt es irgendwie auch Public-Private-Key-Verfahren deswegen.
Sozusagen. Genau, oder asymmetrische Verschlüsselung, weil eben, ja, der Verschlüsselungsschlüssel ist ein anderer als der Entschlüssel.
Genau. So wie ich mir das aufgeschrieben habe, ist es sogar jeweils ein Paar. Also der öffentliche Schlüssel, den habe ich mir jetzt mal genannt, ist einmal so ein Exponent E, das ist der Verschlüsselungsexponent. Und dann das RSA-Modul oder Modulo N, das ist sozusagen die Uhr, der Zahlenraum, der Körper, in dem wir uns jetzt befinden. Also ab N geht es dann wieder mit 0 los, beziehungsweise ab N minus 1 vermutlich.
Ja, genau.
Genau, und genauso gibt es den privaten Schlüssel, der besteht auch aus D, und D ist hier der Entschlüsselungsexponent, und auch wieder N, und N ist natürlich genau das gleiche, dieses RSA-Modulo.
Genau, okay. Also es kommt von Encrypt und Decrypt, falls man sich das vorstellen möchte.
Macht Sinn. Okay, und jetzt ist die Frage, wie können wir denn so ein D und so ein E und so erzeugen, womit man gleich vernünftige Sachen machen kann. Und dafür gibt es eben diesen RSA-Algorithmus, und der sagt, im ersten Schritt erzeuge zwei Primzahlen, die ungefähr gleich groß sind, aber nicht zu weit voneinander entfernt sind. Und die nennen wir mal P und Q. Also die haben so eine Bedingung, die erfüllen müssen. Man würde jetzt einfach irgendwie zufällig Primzahlen erzeugen, gucken, ob die Bedingungen erfüllen, und wenn ja, dann würde man die nehmen, und wenn nein, dann würde man einfach nochmal erzeugen. Dann nennen wir N P mal Q. Also N ist sozusagen dieser Zahlenraum, in dem wir leben. Das ist jetzt einfach das Produkt von diesen beiden Primzahlen. Dann gibt es die Eulersche Funktion, und zwar Phi von n. Das ist einfach p minus 1 mal q minus 1. Ist egal, das ist jetzt einfach irgendwas, mit dem wir rechnen wollen. Und jetzt sagen wir, okay, also e, also unser Encryption-Exponent, den wählen wir jetzt zwischen 1 und zwischen diesem Phi von n. Also Phi von n war ja p minus 1 mal q minus 1, also irgendwas, was kleiner ist als n. Und genau, dazwischen wählen wir jetzt dieses e. Und es muss außerdem noch teilerfremd zu Phi von n sein.
Genau, aber das gibt es ja auf jeden Fall. Also Phi von n ist auf keinen Fall eine Primzahl, weil ist halt p minus 1 mal q minus 1. Das waren beides Primzahlen, die normalerweise auch sehr hoch sind. Das heißt, da kommt eine gerade Zahl raus. Könnte man auch sich einfach überlegen.
Genau, also p und q waren Primzahlen, genau. Und
dann genau, wir gehen davon aus, dass keiner davon 2 ist. Also,
ja.
Oder selbst wenn, dann ist es auch gerade. Also,
ja. Genau. Und dann im letzten Schritt berechnet man jetzt dieses d. Also
genau, da müssen wir jetzt ein bisschen schummeln, weil das, da haben wir jetzt sind wir wenig drauf eingegangen, aber das, dieses d soll jetzt eben genau sein, dass wir das e mal d gleich 1 ist, wenn man das nochmal modulo von phi von n nimmt. Wie man das genau berechnet, das da gehen wir heute jetzt mal nicht drauf ein. Das wäre halt so ein erweiterter euklidischer Algorithmus. Vielleicht machen wir da irgendwann mal eine Folge zu, aber es ist eigentlich auch nicht so interessant tatsächlich, wie man das macht. Das ist recht einfach, aber
das Wichtige ist einfach, dass es geht, ne?
Genau, es ist wichtig, dass man diesen Decrypt-Key oder dieses Inverse sozusagen zu dem Encrypt-Key, dass man den einfach berechnen kann. Das geht mit einem eigentlich sehr einfachen Algorithmus tatsächlich.
Genau, und es geht jetzt einfach, wo wir dieses Phi von n kennen, aber wenn wir das gleich wegwerfen, dann würde das sozusagen nicht mehr einfach gehen. Also gleich jetzt, nämlich jetzt sind wir schon fertig. Wir haben jetzt E, D und N. Und wir werden jetzt Phi vergessen, P und Q vergessen. Also die sollte man auf jeden Fall geheim halten, kann man auch einfach löschen. Und dann kann man eben aus dem E, was ja der öffentliche Schlüssel ist, nicht mehr so leicht das D berechnen. Also dafür braucht man eben wirklich dieses Phi. Okay. Genau, und jetzt ist es so, man kann jetzt den Schlüssel rausgeben, den öffentlichen Schlüssel, den privaten Schlüssel, den behält man, den muss man auch geheim halten. Und jetzt können Niklas und ich die privaten verschlüsselten Nachrichten mit diesem Verfahren austauschen. Und zwar, sagen wir mal, du bist der öffentliche Part und schickst mir eine Nachricht.
Genau, also angenommen, ich möchte Laura irgendeine Nachricht schicken. Das ist jetzt natürlich, vielleicht gehen wir da auch kurz noch drauf ein, im Endeffekt so eine Nachricht, das heißt also irgendwie ein Satz, beispielsweise, den kann man im Computer, ist das im Endeffekt auch so einfach eine Darstellung von Nullen und Einsen. Das bedeutet, im Endeffekt ist es eine Zahl, kann man sich als Zahl vorstellen und dementsprechend können wir mit dieser Zahl auch einfach rechnen. Und was wir dann machen ist, ich kenne jetzt Lauras öffentlichen Schlüssel, den sie gerade irgendwie erzeugt hat mit diesem RSA-Schlüsselgenerierungsverfahren, E, und nehme meine Message M, also meine Nachricht M, und sage einfach, okay, was ist denn jetzt m hoch e und das modulo n.
Mhm.
So, dann bekomme ich diesen Cipher, also diese Verschlüsselung dieser Nachricht raus und die kann ich einfach an Laura schicken.
Ja, und die bekomme ich jetzt. Und jetzt nehme ich diese verschlüsselte Nachricht c und sage, okay, was ist denn jetzt c hoch d modulo n? Und damit bekomme ich dann genau wieder die Originalnachricht raus. Und das liegt daran, dass dieses E und D eben genauso gewählt wurden, dass es funktioniert. Also das ist jetzt eine mathematische, zahlentheoretische Eigenschaft von dieser Wahl, die uns ermöglicht, dass man genau so wieder die Originalnachricht rausbekommt.
Ja, jetzt geht sogar noch etwas mehr. Man kann dieses RSA-Verfahren, das hat man vielleicht auch schon mal gesehen, wenn man mit PGP, mit diesem E-Mail-Programm quasi, also E-Mail-Verschlüsselungsprogramm, was ich gerade erwähnt habe, nochmal gearbeitet hat, da gibt es manchmal so, dass die dann immer so ein bisschen Matrix-mäßig, würde ich fast sagen, aus. Da steht dann Begin PGP Signed Message. Also man kann auch E-Mails zum Beispiel oder Texte generell signieren mit diesem RSA-Verfahren. Und da macht man das Ganze so ein bisschen umgekehrt. Und zwar würde jetzt, wenn Laura wieder die Person ist, die jetzt, also diesmal ist Laura die Person, die E-Mail verschicken möchte, aber eben signiert, um zu demonstrieren, dass diese E-Mail wirklich von ihr kommt.
Ja, okay. Also ich möchte jetzt meine Nachricht signieren. und was muss ich dafür tun? Ich würde jetzt meinen privaten Schlüssel nehmen und würde jetzt einfach trotzdem diese Nachricht, meinetwegen, ich weiß nicht, entweder die ganze Nachricht oder irgend so eine Signatur, dann hoch den privaten Schlüssel Modulo N nehmen und das Ganze an Niklas weitergeben.
Genau, und ich bin ja jetzt wieder in der, also ich kenne ja Lauras öffentlichen Schlüssel und könnte jetzt genau dasselbe machen, was ich eben zum, was Laura quasi benutzt hat zum Entschlüsseln der Nachricht. Ich würde jetzt diese Nachricht von Laura sehen, die mit irgendeinem, mit ihrem privaten Schlüssel verschlüsselt ist. Und ich würde jetzt da einfach nochmal drauf werfen, ihren öffentlichen Schlüssel. Und am Ende muss diese Nachricht, die sie geschickt hat, plus diese, die Signatur, beziehungsweise diese verschlüsselte, mit ihrem privaten Schlüssel verschlüsselte Nachricht, die müssen dann wieder übereinstimmen. Und so könnte man auch wieder sehen, dass die Nachricht tatsächlich von der richtigen Person kommt auch.
Aber das ist ein bisschen gefährlich, wenn ich meinen geheimen Schlüssel mit dir, auch wenn es nur indirekt ist, teile sozusagen, ne? Also.
Genau. Also man sollte das passiert auch im PGP nicht ganz genauso, wie wir es jetzt hier beschrieben haben. Man würde nicht eben diese komplette Nachricht quasi nehmen und verschlüsseln, sondern man würde einen kleineren Text sozusagen verschlüsseln, der aber auch bekannt, also mit so einer Hash-Funktion nennt man das, also die auf einem Raum mit weniger Informationen einfach quasi abbildet.
Und dann kann man nicht so leicht den Schlüssel, meinen geheimen Schlüssel, genau, rekonstruieren aus der Rechnung, die man macht, ja.
Das ist dann im Endeffekt eigentlich nur so ein Verfahren, wo man sagen kann, mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit kommt die Nachricht dann wirklich von Laura, aber was dann oft gut genug.
Ja. Okay. Jetzt war es ja die ganze Zeit so, dass wir quasi einen öffentlichen Schlüssel hatten und einen privaten Schlüssel, ne?
Ja.
Und es gibt aber auch Situationen, wo wir vielleicht, ich weiß gar nicht, in welcher Situation ist das eigentlich notwendig oder gut, aber vielleicht, was mir jetzt so spontan einfällt, kann aber auch Quatsch sein, dass Journalisten und so Whistleblower, wenn die geheime Informationen austauschen wollen und sich schon mehrmals getroffen haben und schon geheime Schlüssel sich gegenseitig übergeben haben und dann jeder quasi einen geheimen Schlüssel von dem anderen hat und man gar keinen öffentlichen Schlüssel mehr braucht, dann könnte man ja rein theoretisch anders verschlüsseln, ne?
Ja, genau. Also man könnte, also es gibt ja mehrere Kryptografieverfahren und einige benutzen halt eben, also einige davon sind symmetrisch. Das bedeutet, es gibt nur einen Schlüssel. Ne? Hier haben wir jetzt irgendwie einen Schlüssel, den ich benutze, um an Laura zu schreiben und einen, den Laura hat, um Nachrichten an sie zu entziffern. Mhm. Es gibt auch Verfahren, die nur einen Schlüssel benutzen und der dann gemeinsam ist, aber der muss dann geheim bleiben. Mhm. Es gibt keinen öffentlichen Schlüssel mehr sozusagen. Das macht vielleicht auch gerade wirklich Sinn, ja, bei, ja, vielleicht Whistleblower, wenn sie Dateien auf einem gemeinsamen Server verschlüsselt ablegen wollen, beispielsweise. Da muss es dann für jeden derselbe Schlüssel sein.
Also, und wenn ich schon selber meine eigenen Dateien irgendwo verschlüssel, dann mache ich das ja auch immer mit einem Schlüssel, aber dann ist es halt kein Paar, ne?
Genau, es ist kein Schlüsselpaar in dem Sinne. Und also es kommt halt darauf an, ob wie viele diesen Text oder diese Dateien wieder entschlüsseln möchten. Bei Whistleblowern und Journalisten, sag ich mal, sind das dann ja schon mindestens zwei. Und wie man den Schlüssel jetzt ja übermittelt, öffentlich, gewissermaßen öffentlich übermittelt, aber eben so, dass man den nicht genau sehen kann. Das ist ein weiteres Verfahren, was eigentlich auch noch ganz interessant ist. Deswegen wollte ich es auch noch heute hier vorstellen. Das ist der Diffie-Hellman Handshake oder Diffie-Hellman Key Exchange. Dafür gehen wir jetzt mal davon aus, dass wir wieder so zwei Agenten haben, die eine private Kommunikation irgendwie herstellen wollen mit einem kryptografischen Verfahren. Aber jetzt geht es darum, diesen Schlüssel auszutauschen oder sich auf so einen Schlüssel zu einigen. Also wir nennen diese mal Alice und Bob, sagen wir jetzt einfach mal, statt Laura und Niklas.
Was?
Ganz, ganz klassisch. Und es gibt jetzt einen weiteren Agenten, der aber diesen Schlüssel austauscht oder auch diesen Schlüssel gerne hätte, aber den nicht haben soll. In der Literatur heißt diese Person dann häufig Oscar oder Eve. Eve kommt irgendwie daher, dass man von Eavesdropping, also das Abhören von Telefongesprächen, hat man, glaube ich, früher Eavesdropping genannt, wenn man sich quasi an so eine Telefonleitung eingehakt hat. Genau, aber was dieser Diffie-Hellman-Handshake jetzt verhindert, ist eben, dass man diesen Schlüssel öffentlich sehen kann. Man kriegt immer so Teile mit, aber der Schlüssel selber wird eigentlich nur privat erzeugt auf beiden Seiten. So, wie funktioniert das jetzt? Alice und Bob, die einigen sich jetzt öffentlich, das heißt, können sie auf Reddit posten beispielsweise oder in irgendeinem anderen Forum, auf eine große Primzahl P und auf einen, man nennt das einen Erzeuger oder Generator, G, die kleiner ist als P. Das ist dann immer so ein, eine andere Zahl, die muss nicht prim sein oder ist in der Regel auch nicht prim, die aber diese komplette Gruppe, die wir gehabt haben, also dieser Restklassenring, der war ja alle Zahlen modulo P, so dass man nach Möglichkeit jede Zahl oder jedes Element dieser Gruppe darstellen kann als irgendwie G hoch X für irgendeine Zahl X.
Ist das? Ja, ich wollte, lass uns mal fragen. Also davor hatten wir jetzt ja immer modulo N sozusagen. Und das war unser ganzer Zahlenraum. Ja. Und jetzt hast du nicht mehr modulo, sondern jetzt hast du sozusagen G hoch 1, G hoch 2, G hoch 3 und so weiter.
Genau, aber damit kriegst du alle Zahlen modulo P raus.
Von der Primzahl, die du davor gewählt hast. Genau. Ah, okay.
Mhm. Also das ist das Beste, was man machen kann, weil dann kriegt man die breiteste Auswahl, die wenigsten Angriffsmöglichkeiten quasi auf dieses Verfahren. Darum geht es im Endeffekt eigentlich nur. Und Alice und Bob, die wählen jetzt noch privat so einen Teilschlüssel, sozusagen, nenne ich das jetzt einfach mal. Nennen wir das mal A und B.
Jeder einfach einen eigenen
Geheim. Ja, genau, einen eigenen Schlüssel, der wird aber hinterher auch wieder weggeworfen, sozusagen. Okay. Diese A und Bs, die liegen dann auch wieder zwischen 1 und P minus 1, also sollte nicht 0 sein, weil das ist relativ unspannend natürlich, also damit macht man sich das Verfahren eigentlich wieder kaputt. Und alles, was größer ist als P, ist im Endeffekt ja wieder dasselbe, wenn man es modulo P nimmt, zu 1 bis P minus 1. Okay, und dann berechnet Alice einfach diesen Generator G hoch A modulo P. Und B macht genau dasselbe mit seiner Zahl B, also Bob rechnet G hoch B modulo P. Diese Berechnung findet dann quasi privat statt, weil A und B dürfen nicht übermittelt werden. Aber jetzt benutzt man diese Zahl, die man rausbekommt, nennen wir sie vielleicht einfach mal Groß A und Groß B oder nennen wir sie Alpha und Beta, um sprachlich einen Unterschied zu haben, und schicken dieses Alpha und dieses Beta an den jeweils anderen. Mhm. Das passiert aber öffentlich wieder. Aber jetzt ist die Idee, dass man auch wieder so eine Einwegfunktion hat. Man kriegt aus der Primzahl P, die man vorher gewählt hat, und diesen Werten Alpha und Beta eben nicht wieder raus, was waren vorher A und B. Da braucht man diesen, ja, so eine Art diskreten Logarithmus, sagt man dazu. Und man geht davon aus, dass der nicht so richtig effizient berechenbar ist.
Okay, also P, G, Alpha und Beta kennen alle, aber A und B sind sozusagen nach wie vor geheim.
Genau. So, das passiert öffentlich. Und jetzt, was Alice und Bob wieder machen, ist, sie erzeugen jetzt wieder einen Schlüssel. Und zwar, indem sie jetzt die Nachricht benutzen von, also Alice benutzt diese Nachricht von Bob, das war Beta, und berechnet jetzt Beta hoch A im privaten Halbschlüssel und das wieder modulo P. Und Bob macht genau dasselbe, benutzt Alpha hoch B modulo P mit seinem privaten Halbschlüssel B. Und was man dann auch wieder zeigen kann, ist relativ einfache Arithmetik in diesem Restklassenring, den man sich anguckt, dass diese beiden Schlüssel, die Alice und Bob erzeugt haben, dann, dass die gleich sind. Und das ist dann der gemeinsame private Schlüssel, den jetzt nur die beiden kennen, weil der wurde nie übermittelt und man kann es auch nicht effizient aus den übermittelten Nachrichten ablesen, was denn jetzt A und B waren. Damit könnte man diesen Schlüssel natürlich ganz einfach rausfinden, aber dieser Schlüssel wurde nie übermittelt.
Okay, aber jetzt haben beide eine Zahl, ne?
Genau.
Und wie verschlüsseln die jetzt damit oder entschlüsseln damit? Die haben jetzt sozusagen einfach eine geheime Zahl, die beide kennen und sonst keiner?
Ja, also genau, es ist eine geheime Zahl, die beide kennen. Und wie man das jetzt damit verschlüsselt, was man damit verschlüsselt, kommt jetzt wieder auf das Verschlüsselungsverfahren an natürlich. Ne? Das war jetzt nur dieser Schlüsselaustausch.
Ah, okay. Also dann gibt es irgendwelche anderen Verschlüsselungsverfahren, weil bei RSA ist es ja schon so, dass man alles braucht, also auch dieses N und D und E,
genau,
um zu entschlüsseln. Und jetzt, also wir könnten damit kein RSA machen,
genau, weil
wir
hätten jetzt gar nicht RSA das. RSA wäre kein Anwendungsbeispiel, weil da würde man keinen Schlüsselaustausch brauchen. Also der öffentliche, den Schlüssel, den man austauscht, wäre der öffentliche Schlüssel und den muss man nicht in einem Handshake verstecken, sozusagen.
Genau. Und das gibt aber andere Verschlüsselungsverfahren, wo das jetzt gut ist, wenn wir
genau,
jetzt.
Genau, also wenn man es mal ganz naiv mal nehmen möchte, also das ist jetzt ganz blöd. Wir können es mal
Caesar-Chiffre mit der Zahl. Nein, Quatsch.
Das wäre noch naiver, als ich jetzt gerade gedacht habe, tatsächlich. Aber ich habe an sowas Ähnliches quasi gedacht. Also stellen wir uns mal vor, wir haben jetzt diese unseren Schlüssel. Das ist jetzt irgendeine ganz große Zahl, vermutlich. Mhm. Und wir übersetzen den Text einfach nur, wir gucken uns die erste Ziffer dieser Zahl an, die wir da haben, und damit verschieben wir den ersten Buchstaben mit der zweiten Ziffer, den zweiten Buchstaben und so weiter. Das wäre ein anderes Verfahren beispielsweise. Ich weiß nicht, wie gut das ist. Ich denke, das ist auch nicht gut.
Ja, man könnte ja auch sogar damit multiplizieren oder XOR oder keine Ahnung, irgendwie alles Mögliche machen. Ja, das stimmt.
Genau, sowas geht dann immer. Ja, das wäre dann noch dieser Schlüsselaustausch für symmetrische Kryptografieverfahren, von denen wir jetzt aber heute keins mehr vorstellen. Aber das ist eigentlich eine ganz, ganz hübsche Sache, dieser Austausch, weil der auch im Endeffekt nur diese Arithmetik in diesem Restklassenring, ne, also die Zahlen, die übrig bleiben, wenn man durch den Rest teilt.
Mit Rest teilt,
ganz, ja. Ganz zahlig mit Rest teilt, genau. Es gibt noch ein relativ anschauliches Bild, mit dem man sich diesen Diffie-Hellman-Handshake auch nochmal veranschaulichen kann. Das ist eben der mit Farben. Also es funktioniert im Prinzip genau gleich. Was wir jetzt machen, sagen wir, okay, machen wir diesmal, Laura und ich einigen uns auf eine gemeinsame Farbe.
Okay, grün.
Grün. Okay, grün ist eine gute Farbe. Und jetzt überlegen wir uns privat noch irgendwelche anderen Farben. Mhm. Ja, sag ruhig, Laura.
Meine ist rot.
Okay, dann mache ich einfach meine gelb.
Mhm. Jetzt und müssen wir mischen, oder was?
Genau, jetzt mischen wir beide das Grüne mit dem Roten. Das heißt, bei dir kommt braun raus und bei mir, was hatte ich genommen? Ich habe gelb genommen, kommt so ein gelb-grün raus. Also ja. Oder so ein Leim.
Also ich schicke dir jetzt braun quasi.
Genau, und ich schicke dir so ein Limettengrün. Mhm. Und du mischst jetzt dein Rot noch in das Limettengrün rein und ich mische mein Gelb in dein Braun rein und dann kommt eine richtig
Farbe raus.
Richtig hässliches Braun raus sozusagen. Aber genau dieses hässliche Braun, was am Ende rauskommt, das ist bei uns beiden ja gleich.
Ja.
Und man kann aber jetzt nicht sehen, was unsere Farben eigentlich waren. Denn also man kann ungefähr sehen, was vielleicht reingesteckt wurde. Also es ist nicht ganz analog, aber wir haben ja, du hast ja dein Braun an mich geschickt und du und ich habe mein Limettengrün an dich geschickt. Mhm. Und jetzt habe ich aber einen Braunton und wir wissen, vorher haben wir uns aber auf Grün.
Wir hatten ja genau Grün als Farbe. Ich hatte ja geheim Rot und du geheim Gelb, ne?
Genau, und also was man dann sehen kann, ist, okay, jetzt hab ich einen Braun bekommen und ich weiß, es war vorher ein Grün. Und dann weiß ich, okay, es kam irgendein Rot rein, aber was für ein Rot genau, das ist jetzt schwer rauszufinden. Ne, wenn ich nur das Braun habe und ich weiß, was vorher drin war, ist nicht so einfach zu sehen, wie man so eine Farbe wieder subtrahiert, sozusagen. Also man kann sich vorstellen, das Mischen von Farben rückgängig zu machen, das ist schwierig.
Ja, und ich finde, was man daran nochmal schön sieht, ist ja, dass die Reihenfolge, also das ist ja, was jetzt die mathematische Operation und das Mischen gemeinsam haben, es ist eigentlich egal, ob du erst gelb reinmischst und ich rot danach oder ob ich erst rot reinmische und du dann gelb. Und genauso ist es halt beim Rechnen auch, weil das Einzige, was wichtig ist, ist, dass das halt beide stattfindet und dann kommt am Ende das Gleiche raus.
Genau. Ja, so kann man sich denn Diffie-Hellman-Handshake auch noch ganz, ganz hübsch eigentlich farblich überlegen. Ich glaube, das ist sogar noch einfacher als das, was ich gerade sonst erzählt habe.
Ich fand's gut, ich kannte es nicht. Ja, können wir uns fast damit verabschieden. Ich würde sagen, wir hoffen, ihr habt viele Ideen mitgenommen, wie ihr eure Botschaften geheim verschlüsseln könnt, obwohl die Verfahren dafür vielleicht ein bisschen zu aufwendig sind, aber es ist vielleicht ganz, ganz schön zu wissen, wie manche Sachen im Computer ablaufen, die man so automatisiert doch ab und zu benutzt. Und damit verabschieden wir uns, oder?
Ja, ciao.
Ciao.